Unibet.
Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey O'Clock.
Der dritte und letzte Teil der großen Karriererückblicke von Stefan und Manuel Geier steht an. Es ist ein weiterer Sonntag. Es ist leider jetzt schon das Ende dieser Serie, das Ganze mit einem experimentellen Teil. Und auch hier haben die, die zwischen den Zeilen zuhören, natürlich schon gemerkt, es sind Stefan und Manuel Geier, nicht wie so oft Manuel und Stefan Geier. Das heißt, auch dieses Mal wird Stefan den Auftakt machen, nicht nur so wie vor zwei Wochen, wo er über seine Karriere gesprochen hat, sondern, und das ist ja der Hintergedanke bei diesem sehr speziellen Teil, dass er auch ein klein wenig darüber berichtet, wie es denn ist, mit den Eigenheiten des Bruders klarzukommen, des deutlich älteren Bruders. 5 Minuten sind es dann doch, die zwischen euch liegen, wie es auch ist, als nicht nur Zwillingsbrüderpaar, sondern auch als Eishockeypaar durchs Leben zu gehen mit den vielen Gemeinsamkeiten, aber letztlich auch Unterschieden. Und lange Rede, kurzer Sinn, lieber Stefan, möchte mich erstmal bedanken, dass du noch einmal hoffentlich ausführlich Zeit nimmst für Unibet Hockey O'Clock, um nicht nur auf deine Karriere zurückzublicken, sondern auch auf die von Bruder Manuel.
Ja, hallo Martin, hallo liebe Zuhörer. Freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und bin schon sehr gespannt auf dieses Experiment.
Das Experiment würde ich gerne mit einer Wortmeldung beginnen, die mich erst kürzlich erreicht hat, nämlich auch von einem KAC-Crack, der noch aktiv ist, der auch noch mit euch in Kontakt steht. Ich glaube, das ist ein relativ offenes Geheimnis und der auch erst unlängst bei Unibet Hockey O'Clock gastieren durfte, nämlich Thomas 100 Pfund. Den habe ich mal ein klein wenig gebeten, rauszuarbeiten, was denn so Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede sind. Er ist bei einer Gemeinsamkeit beim Brüderpaar gelandet. Warum es sich genau handelt, hören wir ganz kurz rein und plaudern dann ein klein wenig darüber.
Nur damit man weiß, wie gleich die Geier-Zwillinge eigentlich denken, eine kleine Geschichte dazu. Also wir haben ausgemacht, dass wir in der heurigen Saison nach Heimspielen öfter eine Nachbesprechung machen bei irgendwem zu Hause. Nach dem ersten Spiel in der Heidi-Horten-Arena, das ja für uns sportlich nicht so super gelaufen ist, war es dann soweit, erste Spielnachbesprechung bei Manuel Geier zu Hause. Und ich fahre noch ein Spiel zu ihm. Er wartet schon in der Tür mit offenen Armen und empfängt mich mit den Worten: Ich sehe schon, du brauchst halt eine Umarmung. Und dann gehen wir weiter in den Keller runter, wo der Stefan Geier schon wartet. Er sieht mich, steht auf, reißt die Hände auseinander, sagt: Hundi, weg ab, du, es hilft nichts. Du brauchst eine Umarmung. Und ja, das, so sieht man durch so kleine Sachen einfach, wie gleich sie oft denken. Sie sind zwar verschiedene Charaktere, aber sie machen sehr oft in gleichen Situationen das exakt Gleiche. Und ich glaube, da kann man nicht verheimlichen, dass die zwei Zwillinge sind.
Oder da gab's viel Grinsen in deinem Gesicht. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, die Thomas 100 Pfund einmal mehr mir hat zukommen lassen, die auch mit den Hörerinnen und Hörern teilen darf. Und egal, mit wem man über euch beide spricht, bei allen Unterschiedlichkeiten und Individualismen, die wir auch in den letzten zwei Wochen aufarbeiten oder erarbeiten durften, gibt sehr viel Gemeinsames. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wer es mir gesagt hat, aber irgendjemand hat den Terminus technicus verwendet oder zumindest die Wendung, das sind zwei Körper und ein Gehirn. Wie viel Wahres steckt da tatsächlich drinnen?
Ja, um zurückzukommen auf die Geschichte, was der Thomas jetzt erzählt hat, es ist doch das eine oder andere Mal passiert, dass wir mit einem Freund gesprochen über ein gewisses Thema und dann, das heißt, 10 Minuten, 15 Minuten später spricht er miteinander und er so genau das Gleiche, einfach und in den genau gleichen Wortlaut vielleicht einer. Oder oft ist es nur Minuten später, ist einer in der Gruppe nicht drinnen vom Reden, dann kommt er dazu und will das Gleiche erzählen und dann auch. Die anderen lachen dann schon immer und sagen: Hey Bruder, hat dich schon erzählt, brauchst nicht nochmal sagen. Und wir sind vom Charakter schon unterschiedlich, aber irgendwie dann eben doch denken tun wir sehr, sehr ähnlich. Ich sage jetzt nicht gleich, aber sehr, sehr ähnlich. Wir wissen auch ja schon, was der andere denkt. Ich weiß, was der Manuel denkt, der Manuel weiß, was ich denke. Wenn es jetzt einmal nicht oft gleicher Meinung ist. Und wir haben ja im Prinzip unser ganzes Leben miteinander verbracht. Wir haben so ziemlich alles geteilt, bis auf die Frauen. Und da ist es dann irgendwie verständlich, dass man dann einfach weiß, wie der andere tickt und auch, sagen wir mal, sehr, sehr ähnlich tickt.
Und auch das ist Aufgabe dieses dritten und letzten Teiles, der im Rahmen von Unibet Hockey O'Clock auf eure großen Karrieren zurückblickt, nämlich, dass der jeweils andere ein klein wenig was über den wiederum anderen, das war jetzt unglücklich formuliert, dann auch erzählt, du ein klein wenig was über deine Wahrnehmungen und Erinnerungen zu Bruder Manuel und Manuel dann im zweiten Teil dieser Episode ein klein wenig was zu dir erzählen wird, ist dann sicherlich auch spannend im Abgleich, weil es manchmal sicherlich auch auf Meinungen und Beobachtungen und vielleicht nicht unbedingt rational Prüfbares oder Wahrnehmbares auch zurückgeht. Und natürlich beginnt das Ganze bei den Kindesbeinen in der Geierschen Kinderstube, damals in der Steiermark. Gibt es so eine erste bewusste Erinnerung ans Dasein als Zwillingspaar daran, warte mal, da war doch immer dieser andere, der ganz ähnlich aussieht und sich ähnlich verhält und ähnlich agiert?
Ich sage einmal, so wirklich angefangen hat es, würde ich jetzt sagen, in der Volksschule, da sind auch die Erinnerungen wirklich dann hängen geblieben, wo du dann mitkriegst, dass sich unser Klassenvorstand, die Frau Weil, hat da damals eben immer schwer getan hat, wer ist jetzt wer? Wer hat das jetzt? Dann haben wir, glaube ich, so Armbänder gekriegt da in verschiedenen Formen. Okay, der mit dem Grünen ist jetzt der Stefan, der mit dem, ich weiß es nicht, Rot oder Blau, was ist der Manuel. War dann auch nicht immer so einfach, weil dann war ich die Frage, so, wer hat jetzt das Grüne gehabt, wer hat das jetzt das Blaue gehabt? War dort wieder Verwirrung, aber da hat es wirklich einmal zum Schalten angefangen. Kindergarten, was ich mich jetzt erinnern kann, die Erinnerung, was ich habe, war das noch nicht so, aber in der Volksschule. Unsere Frau Lehrerin damals, die hat sich wirklich immer schwer dann zum Auseinanderkennen und für uns war es aber auch immer normal, dass wir haben halt einfach gleich ausgeschaut.
Es ging für beide zum Eishockeysport. Das soll ja recht häufig passieren bei jungen Buben, dass man sich denkt, gut, wie lassen wir sie die Überschussenergie am einfachsten abbauen? Was ist so deine erste Erinnerung an deinen Bruder auf dem Eis stehend?
Die erste Erinnerung, gute Erinnerung, da hat er als junger Spieler einmal einen Schläger gekriegt. Das waren damals alles Holzschläger. Das ist nicht so wie heutzutage, wo sie alle mit den Hightech-Carbon-Schläger rumlaufen. Ich weiß nicht mehr, wie alt wir waren, aber an das kann ich mich noch gut erinnern. Da hat er einen Holzschläger gekriegt und auf einmal ist der Schlagschuss, ich weiß nicht, ob er das noch Schlagschuss nennen kann damals, aber er ist aufs Plexi geflogen. Und bei uns in Zeltweg damals in unserer Heimstätte, wenn du einen Schuss auf das Plexiglas gemacht hast, da hat es einen richtigen Clasher gemacht. Und das war der einzige Ziel als junger Spieler damals immer, da willst hochschießen aufs Plexiglas. Ich kann mich noch erinnern, er hat da einen Schläger gehabt, auf einmal ist das fast bei jedem so einen halben Schlagschuss gegangen und das hat geclasht und ich war richtig neidisch. Oh ja, hörst du laut, das wollte ich auch unbedingt, dann haben sie einen Schläger.
Bei all den Gemeinsamkeiten und bei all den Sachen, die ihr auch gleich verlebt habt, beim gleichen Club, im gleichen Land und wir haben in den vergangenen beiden Episoden sehr viel auch darüber hören dürfen. Was war so der Moment, wo du gedacht hast, das kann nicht mein Bruder sein? Gab es so einen überhaupt?
Ich sag, die eine Saison war wirklich so viel Tore geschossen und da war ich schon sehr.
Das muss
ich
jetzt sagen.
Nein, ich will jetzt nicht klingen, dass ich das ihm nicht zugetraut hätte, aber ich war schon sehr erstaunt und stolz auf den Bruder, weil er da echt eine sehr gute Saison gespielt hat. Ich habe da eben auch leider Verletzungen gehabt und habe Zeit gehabt, das zu beobachten. Und das war einfach für ihn als Spieler, was auch für Mannschaften Jahre gibt, eben, wo sie einfach durchmarschieren, war für ihn als Spieler, das so ein Jahr, wo einfach alles aufgegangen ist und er hart gearbeitet hat dafür. Und was wir nie gehabt haben, ich war jetzt nie was neidisch oder irgendwas. Und da freut man sich einfach für den Bruder, dass das so funktioniert.
Du hast es auch angesprochen, es gab so viele Momente, wo ihr gleich gedacht habt, wo ihr auch Gleiches erzählt habt, auch zeitlich unabhängig voneinander, gab es aber trotzdem Momente, wo du nicht genau gewusst hast, was jetzt in ihm vorgeht und du nicht mal den blassesten Schimmer hattest, was da jetzt für Gedankengänge in seinem Kopf passieren?
Boah, da müsste ich ganz genau drüber nachdenken. Jetzt im ersten Moment fällt mir eben dazu nichts ein. Also von dem her mal war man immer relativ gleicher Meinung. Also ich könnte mir jetzt auf die Schnelle wirklich nicht an eine Geschichte erinnern, wo man denkt, was hat er sich da gedacht?
Weißt du was, dann kommen wir vielleicht am Ende dieses Gesprächs dann auch nochmal zurück. Ich mache es jetzt mit einer relativ einfachen Frage, aber die vielleicht auch einen längeren Nachdenkprozess nach sich zieht. Was kann er besser?
Er ist intuitiv, das hätte ich gern mehr, die Eigenschaft. Ich bin ein extremer nachdenklicher Mensch, ich muss über alles ziemlich nachdenken, zerkauen, bevor ich was mache. Das schafft er, dass er ist intuitiver, macht das schnell aus dem Impuls heraus und dafür beneide ich ihn. Das ist, wo ich ein bisschen neidisch bin auf das.
Was kann er deutlich schlechter als deine Wenigkeit?
Nachgeben. Er ist sehr, sehr stur. Du kannst mit seiner Frau gerne mal drüber reden, aber er ist sehr, sehr stur. Ich bin der, was nachgibt.
Irgendwann mal versucht zu eruieren, woher diese Sturheit kommt. Kennst du ja von mir selber. Ich bin jemand, der extrem schlecht verlieren kann und dann auch noch extrem bockig ist, also bockig stur. Und würde meinen, das kommt vom Herrn Papa, ohne dass du da jetzt familieninterne Nadelstiche setzt, aber einen setzen musst. Gibt es eine Erklärung, woher das kommen könnte?
Ich würde so sagen, weil wir eben unser ganzes Leben miteinander verbracht haben. Wir haben immer gemeinsam gespielt, wir haben dieselben Freunde gehabt. Da ist es irgendwie logisch, dass einer sich in diese Richtung entwickelt und einer in die andere. Wenn jetzt beide stur wären, hätten wir nicht alles gemeinsam miteinander gemacht. Wenn ich nicht nachgeben würde, wenn er stur ist, dann hätten wir viele Sachen wahrscheinlich nicht miteinander gemacht. Wie so, weiß nicht, in der Freizeit spielen als Kinder, das und das. Von dem her verständlich, ich habe mich in die Richtung entwickelt, dass ich eher immer der bin, was nachgibt. Der Bruder, der, was immer stur bleibt. Und das ist halt, wenn man damit aufwächst und das Kind sich als Sturer dann immer durchsetzt gegen einen Bruder, dann nimmt man das vielleicht ein bisschen so mit in das alltägliche Leben und dann sprich, tut sich die Frau dann vom Bruder auch ein bisschen schwerer, sich selber durchzusetzen, weil er das gewohnt ist, dass er immer dann sich durchsetzen kann, der Sture war.
Ist ja meistens ein Floskel, aber inwieweit hat dir vielleicht tatsächlich auch der Wahrheitsgehalt der Aussage, der Klügere gibt nach, dann auch dein Leben lang gegenüber Manuel geholfen?
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Nein.
Wir lassen es so stehen, bevor wir uns beide um Kopf und Kragen reden und Manuel dann nie wieder mit einem von uns beiden, hoffentlich dann mit mir, reden wird. Also nicht hoffentlich, aber es könnte gut sein, dass er mich dann seine Sturheit entsprechend spüren lässt. Es gibt sehr viel Verbindendes und das ist jetzt einfach mal eine Schätzfrage und bei fast 800 absolvierten Partien, nicht immer alle gemeinsam, so viel sei schon auch dazu gesagt, gab es dann doch ein paar Spiele, wo euch jeweils in der gleichen Partie ein Torerfolg vergönnt war. Traust du dir zuzuschätzen, wie viele Spiele das gewesen sein könnten, wo ihr beide Torerfolge gefeiert hatten?
Wo wir beide Torerfolge gefeiert haben? Boah, das ist, glaube ich, nicht so oft passiert. Vergönnt hätten wir es uns natürlich öfter. Wir haben alles versucht, aber die Gegner haben es immer verhindert. Nein, es war jetzt eben, was ich meine, nicht so oft, dass wir beide eingeschossen haben. Und das war natürlich dann immer cool. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es überhaupt einmal passiert ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du die Statistiken hast, aber wenn es einmal war, leider wisst ihr das nicht mehr, aber dann die Stimmung war auch immer cool, dann wenn immer da geier gehabt hast in der Heimarena.
Es ist tatsächlich auch ein paar Mal in der Heimarena passiert. Natürlich verfüge ich über die Zahlen das dankenswerterweise, weil die Unibet-Statistik so unfassbar tief ist. Tatsächlich 15 Male an der Zahl. Und diese Frage bekommt dann Manuel auch gestellt. Bin schon gespannt, wie er darauf antwortet. Muss jetzt gleich durchzählen. 5, 6 Mal zu Hause, 9 Mal auf fremden Plätzen und 2 Male, wo es sogar binnen jeweils weniger als 31 Sekunden geklingelt hat. Das eine Mal am 29.
Das Salzburg gewesen sein?
Völlig richtig. Am 29. November 2015, letztlich bei der 4:7 Niederlage gegen Red Bull Salzburg. Manuel zum 1:0 nach 7 Minuten und 3 Sekunden. Stefan zum 2:0 nach 7 Minuten und 34 Sekunden. Nachdem es jetzt auch so schnell gekommen ist, das dürfte schon noch irgendwo hinten in der Großhirnrinde verankert gewesen sein.
Ja, irgendwo. Mit Salzburg haben wir ein bisschen eine Verbindung. Das war es eben noch, ja. Ich kann mir zuhören, da waren wir Heimpartie irgendwo, dann beide eingeschossen haben, jetzt wenn ich so ganz in mir einige.
Und es gab sogar noch einen Zeitpunkt, wo es noch enger beieinander Manuel und Stefan Geier Tore gegeben hat. Das war gegen den HCB Südtirol am 2. Februar 2017. Das war dann letztlich auch ein Sieg. Da hat es binnen 90 Sekunden ein Torerfolg für die Geier, jeweils für die Geierbrüder in der Palonda gegeben. Also ja, 15 Male in einer gemeinsamen Karriere dann auch gemeinsam anschreiben und das, obwohl man vielleicht nicht immer in Scoring Lines unterwegs war, das ist schon allerhand und übertrifft in dem Fall auch deine Erwartungen deutlich. Was mich aber interessieren würde, ist, ob dir ein Tor vom Bruder Manuel ganz besonders in Erinnerung geblieben ist und wenn ja, welches?
Auf die Schnelle war eins, da habe ich zugeschaut, weil verletzt und ich glaube, das war ein Unterzahltor von ihm. Das war in seinem herausragenden Jahr, da ist er in Klagenfurt Unterzahl, ist ein bisschen um die Scheibe gefahren, da haben wir geklärt ihm und er fährt so auf die gegnerische Blaue, kriegt die Scheibe und da ist ein Verteidiger da, spielt er mit einem guten Haken aus und macht dann Haken beim Tormann und hat dann einschießen können. Das war schon sehr, sehr cooles Tor.
Diesbezüglich, wenn wir über so viele Tore auch sprechen, die ihr erzielt habt, und auch da habt ihr die Rekordbücher des KAC maßgeblich mitgeschrieben beziehungsweise auch mit beeinflusst. Was glaubst du denn, ist der Gegner, gegen den Manuel am öftesten getroffen hat?
Ich glaube auch Salzburg. In Salzburg, ich glaube, der Bruder war es auch Salzburg. Die Mannschaft ist uns ziemlich gelegen, glaube
ich. Allein schon ob der vielen, vielen Vergleiche, ist es tatsächlich brüderliche Parität. Ihr habt beide eure meisten Tore oder die meisten Tore gegen Salzburg erzielt. Beide mit jeweils 15 Toren an der Zahl. Und das sind natürlich auch die vielen Playoff-Duelle, die vielen Grunddurchgangsduelle, die vielen Duelle in der Zwischenrunde, die entsprechend mit den Ausschlag geben. Deswegen bin ich natürlich auch dank der Unibet-Statistik bestens vorbereitet, um zu fragen, gegen wen er denn anteilsmäßig die meisten Tore erzielt hat. Quasi, welcher Gegner ist ihm noch besser gelegen als Red Bull Salzburg?
Ich würde tippen die Graz 99ers.
Mit 13 Toren ist es tatsächlich in absoluten Zahlen auf Platz 2, aber natürlich bei deutlich mehr ausgetragenen Spielen. Es ist tatsächlich der HCB Südtirol, gemeinsam mit Thomas 100 Pfund. 12 Tore, die er in der letztlich nicht mehr ganz so kurzen Zeit, seit 2013, 2014, gegen die Bozen erzielen konnte. Darunter auch das eine durchaus legendäre Comeback-Tor, als er sich von seiner Tumorerkrankung entsprechend auch zurückgekämpft hatte. Dazu war bereits vor einer Woche an dieser Stelle auch sehr viel zu hören. Was glaubst du denn? Wahrscheinlich weißt du es natürlich, sind wir wieder bei der These, zwei Körper und ein Gehirn, was Manuels schönster Titel war. Du hast in deinem ersten Teil sehr ausführlich darüber gesprochen, was deiner war, aber was war denn seiner?
Da kannst du das von mir abspielen, glaube ich. Ich meine, der hat die gleiche Meinung wie ich da. Also 2008 der schönste Titel, dann der 2021 mit dem Corona und dann noch. Na, bei den anderen zwei glaube ich, dass 2013 bei ihm vorher ist, weil da hat er gespielt. Da war es bei ihm umgekehrt und 2019 war er verletzt und hat nur als Zuschauer jubeln dürfen. Also ist bei ihm genau die letzten zwei sind umgerät bei uns.
Wir dürfen immer wieder über Höhen sprechen. Wenn du jetzt so seine Karriere auch Revue passieren lässt, was ist der Moment gewesen, der auch aus deiner Warte der tiefste war oder der schwierigste oder der schlechteste?
Schwierigste für ihn war sicher das mit dem Nierentumor und dann darauf eben gleich das mit dem Knie. Da hat er schon sehr lange Ausfallzeiten gehabt und sich da zurückzukämpfen, vor allem in einem gewissen Alter, dann schon, da waren wir schon über 30, ist nicht mehr das Einfachste. Und ich denke, das war sicher die schwierigste Zeit für ihn in seiner Karriere. Vor allem, wo wir am Anfang echt einen guten Lauf gehabt haben, eine gute Zeit eben. Und sowas reißt dann natürlich ein bisschen aus, aber.
Was war da auch für dich in dieser Zeit los, nachdem wir, weil wir auch unterschiedliche Spielzeiten bei euren jeweiligen Karriererückblicken immer wieder beleuchtet haben und wir nicht so intensiv auf jene problematische Saison auch bei Manuel eingehen konnten? Wie ging es dir damals, als du gehört hast, Diagnose Tumor?
Ich denke, relativ ähnlich wie Manuel. Es ist alles ziemlich schnell gegangen. Er hat ja damals, glücklicherweise ist das entdeckt worden, wo er den Leistenbruch gehabt hat bei einer Routineuntersuchung. Und da hat es am Anfang nur geheißen, ein gutartiger Tumor. Und da haben wir uns beide, ich denke, er hat jetzt nicht so viel drüber nachgedacht. Er hat dann mit mir drüber gesprochen eben, dass er die Ärzte gefragt hat, okay, muss ich das gleich ausschneiden oder kann ich das nach der Saison machen, weil er wird es nicht die ganze Saison fehlen. Also er war jetzt nicht ganz so bewusst, wie ernst es eigentlich sein hätte können. Und dann haben die Ärzte natürlich gesagt, nein, nein, das gehört sofort außer, auch wenn es ein gutartiger Tumor ist. Und dann, wie er die Operation gehabt hat und das aus entfernt wurde, ist eben rausgekommen, dass es ein bösartiger Tumor war. Aber man beginnt dann natürlich nachzudenken, okay, wann hätte er das gemerkt? Wenn er jetzt den Leistenbruch nicht gehabt hätte, wann wäre er draufgekommen? Und wahrscheinlich erst dann, wenn es zu spät ist. Macht dann aber jeden, das hat bei jedem in der Mannschaft einen Klick gemacht und jeder ist gleich ein bisschen untersuchen gegangen, die inneren Organe abchecken und alles. Was dann mit der Zeit aber auch wieder abflaut, was irgendwie interessant und aber auch beängstigend ist, wie faul jeder dann ist, trotzdem weiterhin jedes Jahr, das sagen wir alle 2 Jahre, die Ganzkörperuntersuchungen zu machen auf irgendwelche Dinge, Krankheiten oder Schäden. Und ich bin selber leider der gleiche. Muss ich ehrlich gestehen, man ist fast zu faul, sich einen Termin auszumachen, wo mein Bruder eben genetisch eineiger Zwillingsbruder den Tumor schon gehabt hat, müsste ich eigentlich auch jedes Jahr untersuchen gehen. Und das ist ein bisschen erschreckend oder schwach quasi von mir, dass ich das nicht jedes Jahr mache und wie faul, dass man da ist.
Aber ist auch ein letztlich guter Fingerzeig in Richtung alle oder
Ja.
aller, vor allem was die Hörer anbelangt. Gerade Männer bei Vorsorgeuntersuchungen ja bei weitem nicht so gut unterwegs, wie das bei Frauen der Fall ist. Also vielleicht dann doch für den einen oder anderen dort draußen der Anlassfall, sich auch routinemäßig durchchecken zu lassen. Wenn du dich in Manuel reinversetzen müsstest, wie glaubst du, blickt er auf seine Karriere zurück?
Er ist sehr, sehr stolz auf das, was er gehabt hat, wie lange er es gehabt hat. Natürlich mit Höhen und Tiefen, aber da bin ich mir ziemlich sicher, ist er der gleichen Meinung wie ich, was ich eh schon erwähnt habe. Perfektes Timing zum Beenden. Sehr, sehr froh über das, was er gehabt hat und sehr aufgeregt auf die Zukunft.
Nachdem es für euch beide in eine gemeinsame Zukunft gehen wird, auch was die Firma anbelangt, auch was die Zukunft anbelangt, und Details wird es dann natürlich auch an dieser Stelle bei Unibet Hockey O'Clock geben, sobald das alles in trockenen Tüchern ist, nachdem man von euch sicher auch weiterhin gerne hören wird und sicher auch weiterhin Dinge gefertigt bekommen wird. Wie glaubst du, stellt Manuel sich die gemeinsame Zukunft als Geschäftspartner vor? Gibt es da Good Cop, Bad Cop?
Das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, das ist eine interessante Frage. Na, wir versuchen einfach eine gute und genaue Arbeit zu leisten, uns jetzt nicht zu überarbeiten, dass man jetzt sagt, man schuftet jetzt wirklich nur mehr noch für die Firma ein gutes Mittelmaß zu finden. Auf alle Fälle jetzt nicht nur, ich bin jetzt auch ein Fan von dem Ausdruck Work-Life-Balance. Man muss schon ein bisschen was arbeiten, dass man auch ein bisschen ein Life hat, sage ich mal. Und aber trotzdem ein gesundes Mittelmaß finden, natürlich jetzt nicht nur 60 Stunden für die Firma da sein und am Wochenende wieder die Familie ignorieren. Das wird jetzt auch nicht das Ziel sein, aber dadurch, dass wir zu zweit sind, das war ihm immer schon ein bisschen der Vorteil. Wir kennen die Lasten teilen. Wir haben nur die halbe Last zu tragen. Jeder nimmt einen Teil davon ein und dann sind wir sehr gespannt und freuen uns auf das.
Besseres Schlusswort kann ich mir für diesen Teil 1 fast nicht wünschen. Möchte mich außerordentlich bei dir bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, insgesamt in den letzten 3 Wochen über oder fast 3,5 Stunden, das ist keine Selbstverständlichkeit, all diese Fragen, die du jetzt beantworten musstest, muss dann Bruder Manuel auf der anderen Seite der kurzen Pause beantworten. Ich möchte mich, wie gesagt, nochmal sehr herzlich bedanken, dass du dir das hier angetan hast.
Ja, auch ich möchte mich nochmal bei dir, Martin, bedanken und auch bei liebe Zuhörer. War sehr, sehr lustig und ein sehr interessantes Gespräch. Und in Zukunft werden wir sicher hier oder da mal in der Eishalle am Weg laufen und gemeinsam ein Bierchen kippen.
Unibet Hockey O'Clock wird 100 Folgen alt und das gehört entsprechend gefeiert. Kommt zur Aufzeichnung der 100. Folge von Unibet Hockey O'Clock in den VIP-Bereich der Linz AG Eis Arena. Phil Lukas, Greg Holst und ein großer Überraschungsgast sowie ein Abend voller Anekdoten und Geschichten erwarten. Am Samstag, dem 26. November 2022 ab 18.30 Uhr in der Linz AG Eis Arena. Anmeldung für die streng limitierten Plätze via unibet.hockeyoclock@gmail.com. Das ist unibet.hockeyoclock@gmail.com. Unibet Hockey O'Clock. Zurück bei Unibet Hockey O'Clock, zurück mit Teil 3 des großen Karriererückblicks der Geierbrüder. Jetzt mit Manuel, nachdem Stefan schon ein klein wenig unter Beweis stellen durfte, wie gut er denn seinen Zwillingsbruder kennt, drehen wir den Spieß jetzt um. Manuel, du bekommst ein paar Fragen von mir unterbreitet und musst ein klein wenig auch über Stefan parlieren. Ich habe es in seinem Teil schon angesprochen. Es gibt auch diese Aussage, dass es ein Hirn, aber zwei Körper sind. Und das hat mich auch ein klein wenig fasziniert und wollte dem auch nachspüren. Lange Rede, kurzer Sinn. Du wirst auch gleich zeigen dürfen, wie gut du den Menschen kennst, mit dem du also allergrößten Teil deines Lebens bis auf 5 Minuten verbracht hast. Möchte das aber nochmal zum Anlassfall nehmen, um von jemandem zu hören, der in den ganzen 6 Stunden über die Geierbrüder noch nicht vorgekommen ist oder in weit über 6 Stunden noch nicht vorgekommen ist, nämlich der langjährige Weggefährte und manche würden auch meinen Garagenuntermieter Patrick Hagan. Der hat sich natürlich auch nicht nehmen lassen, ein klein wenig was einzuschicken, ein klein wenig auch über seine Beziehung zu dem ikonischen Zwillingspaar, auch zu dir zu parlieren. Möchte da kurz reinhören und dann mit dir darüber plaudern und dann aber auch vor allem über Bruder Stefan.
Hi Martin, hi Manni, hi Steff. Was gibt es zu sagen über die zwei? Einfach nur gute Dinge. Waren in den 8 Jahren in Klagenfurt immer für mich da, immer für einen da. Waren immer sehr, sehr hilfsbereit. Immer am Zocken auf der Playstation und oder im Bus am Tablet immer irgendwelche Sachen nachgeschaut oder lustige Dinge gegoogelt. War recht witzig, wie ähnlich sie sich eigentlich sind. Und das sieht man halt auch in ihrer Leidenschaft mit Bauen. Jedes Mal, wenn ich beim Mann in der Garage war, hat er super Ideen für mich gehabt, wie wir helfen können, noch irgendwas zu verbessern. Oder wie hat er mal gezeigt, wie einfach einige Sachen doch sind. Der Steff immer drüben am Heiselbauen, ganz staubig in die Eishalle kommen. Dann nach dem Training sofort wieder zurück auf die Baustelle. Ja, war immer was zu tun bei den Zwan. Und ich finde es extrem schön, dass sie nach ihrer ersten Leidenschaft, dem Eishockey, auch jetzt nach der Karriere ihre zweite Leidenschaft verwirklichen und eigenes Business gemeinsam aufbauen. Und ich weiß, dass die da ganz, ganz viel Erfolg haben werden damit und auch alles wirklich zu 100% machen, akribisch sind in dem, was sie tun. Und das zeichnet die zwei einfach aus. Ich wünsche ihnen einfach für den restlichen Weg alles Gute, viel Erfolg, aber dann mache ich mir, wie gesagt, bei den zwei überhaupt keine Sorgen. Die haben da richtig gutes Händchen. Passt, alles Gute, Jungs.
Und ihr habt das Statement von Patrick Hagan durchaus bewusst auch jetzt gesetzt, weil ihr beide viel Zeit miteinander verbracht habt und da natürlich dann auch die Frage ja fast logisch ist, wenn es jemanden gab oder gibt, ausgenommen der Frau natürlich und auch der Tochter, der dich ähnlich gut, vielleicht sogar manchmal besser gekannt hat als dein Bruder dich, war es Patrick Harand?
Patrick Harand ist, glaube ich, da schon bei den Top 3 dabei, ja, weil wir waren ja quasi Nachbarn, wie er in Klagenfurt war. Und da auch ein bisschen die Leidenschaft als Bastler gehabt hat und ich mich nicht zweimal bitten habe lassen müssen, ob er das bei mir machen darf und ich ein bisschen mitschauen habe können, war es natürlich war überhaupt kein Problem. Und da ist er schon sehr nah, hat uns da kennengelernt und ich auch ihn. Und gleiche Leidenschaften verbinden einfach, hilft ja nichts. Und haben ja nicht nur wir gern gezockt, er natürlich auch. Ne? So war es ja nicht. Das ist die nächste Leidenschaft, gell. Und er war schon ganz genau wie man dick, ja. Also der ist schon voll dabei, ja. Und er war einfach Surfbrett bauen. Wenn wir mal so einen Zweig aufmachen mit unserer Firma, ist er der Erste, den ich anrufe, dass er den Zweig leiten kann.
Und dann würde sich der Kreis erst recht schließen mit dem Brother from another mother, in dem Fall Patrick Harand, der Brother from the same mother, sogar aus der selben Eizelle. Das ist Bruder Stefan und ich habe zu Beginn der Konversation auch in seinem Teil jetzt hier im Schlussabschnitt eures Karriererückblicks und der Karriererückschau auch eine schwierige Frage gestellt, die aber letztlich bravourös gemeistert hat bei der Beantwortung, nämlich: Was so seine erste wirklich bewusste Erinnerung an dich ist, dementsprechend der Spieß umgedreht. Was ist deine erste bewusste Erinnerung? Hoppla, da gibt es jemanden, der sieht man verdammt ähnlich und der verhält sich in vielen Fällen auch noch verdammt ähnlich.
Bewusste Erinnerung. Ich glaube, wie ich vom Spiegel weggegangen bin und mein Spiegelbild nicht mehr gesehen habe. Hey, das ist ja noch immer da. Ich weiß es gar nicht bewusst. Die Frage ist, mir war es ja nie bewusst, dass da keinen gibt, der gleich ist wie ich. Das war ja das. Also für mich war immer klar, da ist, aber immer ganz klar geworden, ja. Also sobald wie ich denken kann, da gibt es einen, der einfach die gleichen Interessen hat wie ich. Und von dem her sehr die Frage war, mir war es nie nicht bewusst, dass es da keinen gibt, der gleich ist wie ich. Also seit ich denken kann, läuft er neben mir um, wie mein Spiegelbild. Und es ist immer so gewesen schon. Also, das ist, aber wir haben auch genug Geschichten gehört, wo die Zwillingsgeschwister natürlich nicht so eine, sag ich mal, Connection, Verbindung haben, wo es ein bisschen getrennte Wege gehen und so weiter. Aber ja, für uns bewusst wahrgenommen, es gibt keinen Moment, wo er gar nicht da ist. Also von dem her, wie gesagt, Spiegelbild geht immer mit.
Auch die Frage nach der ersten Erinnerung als Eishockeyspieler ist die gewesen, die er von mir aufgetischt bekommen hat. Kannst du dich, und das ist immer schwierig, nach ersten Momenten, Begegnungen und dergleichen fragen, aber wann ist er dir, oder was ist dir bei ihm so als erstes auf dem Eis aufgefallen?
Ich meine mich zu erinnern, dass ich den neongelben Helm gehabt habe und er einen neonpinken, weil er ein bisschen die kleine Schwester war. Und das ist mir bewusst aufgefallen, hey, der passt ja gar nicht zu dir. Nein. Aber es ist, was er sicher gesagt hat, was wirklich im Bewusstsein geblieben ist, ist unsere erste Essberührung mit unserer Mutter. Und ich weiß nicht, ob er das davon erzählt hat.
Nicht in diesem Teil, aber unter anderem bei seinem.
Ja, das ist in Erinnerung geblieben. In Verbindung mit meinem Bruder natürlich. Das erste Mal mit das Eis gegangen, ohne Eislaschuhe, umgeflogen, Handbrauchen, nie mehr das Eis berührt. Und das, und der Stefan den Binken halt mal aufgehabt. Deswegen ist mir so in Erinnerung geblieben.
Ihr müsst das unabhängig voneinander beantworten und hört das auch nicht bis zum Tag der Ausstrahlung. Das ist das Gemeine. Aber er hat bei seiner ersten spezifischen Eishockey-Erinnerung an dich tatsächlich was anders genannt, musste ich da noch ein klein wenig auf die Folter spannen. Was war der Moment, wo du dir gedacht hast, das kann jetzt nicht mein Bruder sein? Gab es sowas?
Na, eigentlich nicht. Vielleicht, wo er die 12 Playoff da geschossen hat.
Oder die Goalscoring-Streak hatte.
Oh, ja, genau, da hat er die Goalscoring-Streak gehabt. Hey, who the fuck is that? Nein, aber sonst, da gibt es wirklich keinen Moment, wo man so innerlich gedacht hat, was tut denn jetzt? Also, da war es kein Moment. Auf lustige Weise wirklich da, wo er die Goalscoring-Streak gehabt hat. Hey, wer bist du und was hast du mit meinem Bruder gemacht? Aber sonst jetzt nichts Nennenswertes, wo ich sage, da könnt ihr mich erinnern, wo ich gedacht habe, hey, das bist du nicht im Ernst jetzt.
Und das auf etwas bezogen, was er tatsächlich getan hatte, gerade wenn man miteinander aufwächst und so viele Stunden, Tage, Wochen, Jahre miteinander auch verbringt, weiß man ja immer ganz genau, was in dem Gegenüber oder stellt man sich von außen so schön vor, dass man relativ genau weiß, was im Gegenüber vorgeht. Hattest du jemals das Gefühl, du weißt gerade eben nicht, was in ihm vorgeht?
Nein, eigentlich nicht. Also es ist wirklich, wir brauchen nur einen kurzen Blickkontakt und wir wissen ganz genau, dass man, der kurze Blickkontakt ist eigentlich nur dazu da, dass wir uns bestätigen, ja, wir denken das Gleiche. Und es ist wirklich egal, was es ist, wenn wir uns ein Karaoke anschauen, wenn wir uns dort eine Vorführung anschauen, egal, oder dann ist eine Party, wo gut einmal einer ein bisschen vor Bar gehabt hat und dort aber das nicht angesprochen worden ist, wir brauchen uns nur im Nachhinein anschauen. Ja, hast du das Gleiche gedacht, gell? Ja, ich auch. Und der Blickkontakt ist eigentlich nur die Bestätigung dann immer, dass wir das Gleiche gedacht haben. Nicht so eine Frage, hast du das Gleiche gedacht, sondern ja, ich habe das Gleiche gedacht. Und das, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo mal war, wo ich sage, das habe ich ganz anders gesehen. Also, es ist wirklich, und deswegen sind auch sehr viele Antworten, glaube ich, sehr, obwohl wir vom Charakter her unterschiedlich sind, würde ich behaupten, denken wir trotzdem, haben die trotzdem die gleiche Denkweise. Und deswegen sind es viele Sachen, wie wir auf Sachen reagieren, die komplett die gleichen Antworten. Und da ist immer oft lustig, dass dann Freunde herkommen, dein Bruder hat gerade das Gleiche gesagt. Also das passiert uns mehr als, also öfters. Also das passiert uns wirklich oft.
Ja, dreimal hast du raten, was Bruder Stefan auf der anderen Seite dieses Gesprächs gesagt hat, auf jene Frage. Deswegen kommen wir zu meinungsorientierteren Geschichten oder vielleicht auch Dingen, wo geschätzt werden muss. Was kann Stefan besser als du?
Ruhig bleiben, Geduld. Eindeutig. Also er bleibt einfach ruhiger wie ich. Ich bin gern der, gleich mal diskutiert und streitet. Mein Bruder kann eher, also wenn ich das Thema Streiten hernehme, wenn ich da wieder zurückkomme auf das erste Jahr in Schweden, also wenn wer gestritten hat mit der jetzigen Frau vom Steff, mit der Ena, dann war es ich und nicht der Steff. Weil ich einfach nicht den Mund halten kann bei einer Diskussion. Ich muss viel mehr diskutieren. Und mein Bruder denkt sich, hey, trat sich weg und lass den ganzen da, gib da Ruhe. Gib der Emotion keine Chance.
Was kann er schlechter?
Jetzt oft, was würde ich nicht sagen? Ja, jetzt könnte ich Tore schießen sagen, gell? aber bleiben wir aber charakterlich. Ich würde sagen, vielleicht dann eben auf den Putz hauen, wenn es einmal drauf ankommt und nicht abschlucken, würde ich jetzt einmal sagen. Also schon die Meinung aussagen einmal, wenn es sein muss. Das würde ich eher machen als er, glaube ich.
Es gab tatsächlich Spiele mit gemeinsamen Torerfolgen in euren Karrieren. Und ich habe Stefan schätzen lassen und ich lasse es auch dich schätzen. Wie viele Spiele mit gemeinsamen Torerfolgen in eurer KAC-Zeit gab es?
Allzu viel waren es nicht, weiß ich. Waren es vier, fünf, sowas? Ich sag fünf.
Tatsächlich, und das hat auch Stefan überrascht, 15 an der Zahl. Das erste in der Saison 2009, 2010, das letzte in der Saison 2018, 2019. Also 9 volle Jahre, die zwischen dem ersten und dem letzten Spiel auch mit Torerfolg geblieben sind. Und zweimal war es auch so, dass es binnen 31 Sekunden oder weniger Torerfolge gegeben hat. Klagenfurt gegen Salzburg am 29. November 2015. Du zum 1-0, Stefan zum 2-0. 31 Sekunden dazwischen, wenngleich die Partie letztlich verloren ging. Und dann das zweite Mal Bozen gegen Klagenfurt am 2. Februar 2017. Du zum 2-3, Stefan zum 2-4. Dort dazwischen nur 19 Sekunden gelegen. Wie ist es, wenn der Hallensprecher wahrscheinlich noch nicht mal mit dem ersten Tor des Geierbruders fertig ist und der zweite dann schon nachdoppelt?
Das war schon cool, ja. Wie gesagt, doppelt positiv. Das war ja schon immer cool, ja. Aber dass er so viel sind, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich glaube, das waren weniger. Aber ja, ist überraschend.
Die Unibet-Statistik lügt in diesem Fall nicht. Nachdem es bei deiner Wenigkeit ein paar mehr Torerfolge gab und du der Stefan auf ganz subtile Art und Weise jetzt auch nochmal hast wissen lassen, hatte er natürlich eine größere Auswahlmöglichkeit. Du kannst nur in Anführungszeichen aus 98 Volltreffern wählen. Was glaubst du, an welches Tor wird sich Stefan immer erinnern? Welches Tor steht bei ihm am höchsten im Kurs? Im Wissen, dass er genau gleich tickt wie du, der Mannschaftserfolg ist das Wichtigste und wenn individueller Erfolg daherkommt, dann ist das natürlich auch schön. Aber was glaubst du, welches Tor bedeutet ihm besonders viel?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Jetzt muss ich mal zurückdenken, was ich mir erinnere von ihm. es muss ein Playoff da sein. Würde ich sagen, es war sicher ein Playoff da irgendwo. Oder er war ein Playoff gegen Salzburg, entweder gegen Salzburg oder gegen Wien. Du weißt die Antwort natürlich schon, oder?
Ich will deine Perspektive wissen. Also er hat viele, viele Tore aufgezählt.
Ah, okay.
Aber einfach nur dein Gefühl.
Ja, ich glaube, eins vom vorletzten Mastertitel, in das, wo Finale, zwei Finaltore geschossen hat gegen Wien. Eins von denen. Oder Bade, hätte ich jetzt gesagt.
Und das Schöne ist, ihr könnt euch nach dem hoffentlich Genuss auch dieser Episode auf ein Kaltgetränk eurer Wahl zusammensetzen und dann genau das zwischen euch ausbaldowern. Würde relativ sicher urteilen, dass es eines dieser Tore sein könnte oder eben auch im Halbfinale am Weg ins Finale 2016-17 gegen Salzburg. Was glaubst du, gegen welches Team hat Stefan die meisten Tore seiner Karriere erzielt?
Ich glaube, das ist Salzburg von dabei. Ich glaube, Salzburg.
Und das ist etwas Wunderbares, das euch auch wieder eint. Ihr habt beide als Team mit den meisten Treffern Salzburg auf der Liste stehen. Beide habt ihr 15 Male gegen Salzburg getroffen. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es diese vielen, vielen Duelle, diese vielen, vielen Playoff-Serien gegeben hat. Aber für welches Team war Stefan, glaubst du, Experte? Also was jetzt die nicht absolute Zahl der Tore anbelangt, sondern die relative.
Ich glaube, das hat mal der Hannes Biedermann mal gesagt. Na, Graz war es nicht. War es Bozen? Nice.
Bozen war es paradoxerweise bei dir, so viel ist vorweggenommen mit 12 Volltreffern.
Ja, okay, so war es bei mir Bozen.
Und Stefan war das Neumau-Experte. Nur Jamie Landmark.
Ja, genau, das Name. Ja.
Nur Jamie Landmark hat das KAC-ler öfter gegen das Neumau getroffen mit 14 Mal als Stefan mit 9. Spannend, auch deine Perspektive zu bekommen, was du glaubst, was Stefans schönster, besonderster Titel war.
Der erste und der letzte. Der erste war besonders und der letzte war besonders. Und er hat sich sicher nicht festgelegt, weil beide irgendwie besonders waren.
Tatsächlich, Brüder im Geiste, ohne Wenn und Aber. Was glaubst du, oder vielleicht weißt du es auch, was Stefans tiefster Moment der Karriere war?
Ja, schon eine der Verletzungen, glaube ich. Wenn es nicht sogar die Gehirnerschütterung war, die er sich zugezogen hat, gegen die Grazer Niners. Das hätte ich gesagt, war davor schon verletzt, glaube ich. Oder hat da sehr viele Verletzungen gehabt und dann ist die Gehirnerschütterung auch nochmal dazugekommen. Das war, glaube ich, einer der schwersten Momente. Ja.
Wie glaubst du, blickt er, und vielleicht weißt du es, wahrscheinlich weißt du es eh, deswegen ist diese Übung vielleicht gar keine Übung, sondern einfach nur etwas runterrattern, was ihr beide eh wisst, nachdem ihr euch wie die Westentasche, Hosentasche, was auch immer, kennt. Wie blickt er, glaubst du, auf seine Karriere zurück?
Mit Stolz. Und dass er so lange bei einem Verein spielen hat können. Auch gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder, mit seinem Lieblingszwillingsbruder. Und na schon, dass man im Nachhinein wirklich auf so eine schöne Zeit in Klagenfurt zurückblicken können. Wo wir natürlich auch bleiben wollen, eben, weil wir das Klagenfurt lieben gelernt haben. Die einzige Begeisterung. Und wir jetzt eben, wir wollen jetzt aktuell auch schon mehrere Spiele bei der Saison zuschauen, weil uns jetzt immer noch interessiert. Das Ganze war einfach Klagenfurt, dass so eine eisige, coole Stadt ist. Und auf das sind wir einfach stolz, dass wir 14 Jahre beim Traditionsclub in Österreich 14 Jahre lang spielen haben dürfen. Und auf das ist der Stefan auch stolz, würde ich gerade sagen.
Und es ist auch schön, dass ihr dem Eishockey-Sport auch weiterhin als Zuseher erhalten bleibt. Das ist immer schön, wenn die alten Haudegen, zu denen ihr jetzt dann offiziell gehört, auch sich immer wieder in der Halle einfinden. Und bin mir sicher, dass wir euch das eine oder andere Mal dann auch hoffentlich beim Puls 24 Hockey Matchday auch noch entsprechend sehen wird. Lässt natürlich nur noch eine Frage offen, nämlich die nach der auch gemeinsamen Zukunft, nachdem ihr schon festgelegt habt, wie die aussehen wird, und da gibt es dann auch die wichtigsten Details, sobald die dann auch final ausbaldowert sind. In den nächsten Tagen und Wochen, Mitte Jänner, soll es da dann auch schon sehr konkret zur Sache gehen. Was glaubst du, wie stellt Stefan sich diese Zusammenarbeit künftig vor?
Sehr gut, stelle ich mir an, weil sonst würde ich das nicht machen. Nein, ich glaube, das ist, da können wir uns auch glücklich schätzen. Zumindest da wollen wir die Chance ergreifen, unsere nächste gemeinsame Leidenschaft in Zukunft anzugehen. Und das ist eben das Handwerk. Und dann eigentlich ist nur die Frage, warum nicht? Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mal den Schritt wagen. Mitte Jänner wird es losgehen. Und da haben wir einfach ein Käpfleins heute, was dabei rauskommen wird. Hoffentlich natürlich Gutes, klar. Aber wie die Umstellung wird vom Profi-Eishockey zum Handwerker-Profi quasi, das werden wir erst sehen, wie es dann ist. Und Familienleben wird sich da natürlich auch umstellen. Unter der Woche wird sie verschieben, Wochenenden werden frei sein. Und auf das freuen wir uns einfach und schauen wir mal, was die zukünftige Zeit bringt, ja.
Du darfst davon ausgehen, dass tausende Daumenpaare gedrückt sind, nicht nur von KRC-Fans, sondern Eishockey-Fans und natürlich auch allen anderen Freunden, Freundinnen, Wegbegleitern, Wegbegleiterinnen, dass die Karriere nach der Karriere gut funktionieren wird. Aber ich glaube, von allen, von denen wir bisher hören durften, oder alle, die bisher auch zu Wort gekommen sind, wissen, dass es funktionieren wird. Ihr selber seid euch auch sehr, sehr sicher und ja, freue mich dann einfach nur, wenn das dann entsprechend klappt für euch. Freue mich noch viel mehr, dass auch du dir so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um nicht nur auf deine Karriere zurückzublicken, sondern auch auf diese ganz besondere Beziehung. Eine große, große Eishockey-Zeit, die da ihr Ende genommen hat, aber es warten sehr, sehr viele coole Dinge auf dich, auf euch, auf der anderen Seite der Karriere. Möchte mich nochmal bedanken, dass es so ausführlich Einblicke in deine, eure Eishockey-Karriere gegeben hat.
Vielen Dank und danke für den netten Talk. Und wir werden uns sicher alle Leiter draußen irgendwo mal in einer Eishalle sehen, hundertprozentig. Weil die Leidenschaft kann man nicht einfach so ablegen. Ich freue mich auf zukünftige Gespräche, wo ich ein bisschen kritischer sein kann, weil ich selber nicht mehr Teil davon bin.
exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey. O'Clock.